Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Im wunderschönen Berlin sitzt Jens Faultrath mit sehr viel Sonne und da drüben ja. In Darmstadt.
Der Stefan, wie gewohnt, auch mit ultra viel Sonne und einer Riesenhitze.
Aber die Klima rockt's, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei, die steht ja jetzt, ich bin ja in einen anderen Raum gezogen. Drüben ist kühler.
Du bist jetzt, okay, da müssen wir noch eine zweite holen. Okay, die Standard-Büro-Probleme, die man so hat. Cool. Ja. Ihr hört uns beide schon, der Monat geht zu Ende, beziehungsweise wenn es ihr oder der Neue angefangen ist, geht um den, was haben wir diesen Monat so gefunden, was uns beschäftigt hat. Und da geht im Housekeeping erstmal ein relativ großer Dank von mir an Stefan Rudolf raus. Hat mich wirklich sehr gefreut, wie er da auf Facebook sein schönes Bild gepostet hat, wie er hier in Steglitz im Café sitzt und Termfrequenz hört. Das fand ich jetzt schon wirklich sehr angenehm. Und da wollte ich erstmal sagen, danke Stefan dafür. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn das Nachahmer findet. Also wenn ihr irgendwo unterwegs seid, postet doch einfach mal Bilder, wie ihr uns hört und markiert uns schnell weg, damit wir das sehen können. Dann freuen wir uns sehr und ihr werdet natürlich auch namentlich hier dann genannt. Genau, also das an der Stelle erstmal danke dafür. Ich glaube, sonst haben wir im Housekeeping gar nichts.
Natürlich auch von mir vielen Dank, ne? Von ja. Stefan an Stefan.
Genau, von Stefan an Stefan. Da müssen wir zusammen Kaffee trinken gehen. Müssen wir erstmal wieder zur Campings kommen, gell? So, dann Fundstücke der Woche. Ich fange mal kurz an mit etwas, das habe ich nur auf Facebook. Link kommt natürlich rein, war ganz am Anfang des Monats. Und zwar angefangen hat das Ganze, glaube ich, Astrid. Schöne Grüße nach Spanien an der Stelle. Aufgegriffen hat es dann und etwas tiefer sich betrachtet Malte. Also Malte hier auch, viele Grüße Malte an dich. Und zwar geht's um das Thema Gender und in der Keyword-Analyse beziehungsweise im Zusammensetzung der Suchergebnisseite bei unterschiedlichen Schreibweisen. Also was wie Zahnarzt und Zahnärztin oder ähnliches. Und da hat sich dann Malte mal hingesetzt und hat eine ganze Menge auseinandergenommen und hat festgestellt, dass 72, also wenn man über alle seine Keywords, die er da recherchiert hat, 72% des Suchvolumens auf die maskuline, für Leute, die jetzt nicht so drauf sind, also auf die männliche Variante gefallen sind. Und nur bei ganz wenigen Berufen die feminine Variante ein höheres Suchvolumen hat, wie zum Beispiel der Kosmetikerin. Surprise, surprise. Soweit so gut, Sprache ist halt, wie sie ist. Und da hat er noch gesagt, für 80% der Berufe lag der Anteil der femininen Variante bei unter 10% und bei 42% der Berufe sogar unter 9, gerade mal unter 1%, also 99% waren maskuline Schreibweise. Jetzt ist natürlich das Problem allerdings, also soweit ist erstmal kein Problem, so reden wir halt mal und Sprache lässt sich halt schwer mit Gender-Gernchen aussprechen und beziehungsweise Suchworte so reinschreiben. Problem ist, was macht Google damit? Und Google ist da relativ brutal und sagt, wenn jemand Anwalt sucht, dann suchen sie halt nach Anwalt und dann wängst du halt mit Anwältin nicht. Und er hat Malte schon angeschaut, wie sieht es dann aus bei vertikalen Suchen auf Google Maps und ähnliches. Da gibt es sogarweise signifikante Unterschiede. Und es geht so weit, dass wenn man sowas Sachen sucht wie Möbelbauerin, Google sogar sagt, meintest du Möbelbauer, weil es offensichtlich keine Frauen gibt, die Möbel bauen. Was natürlich falsch ist. So, ist eine leicht diskriminierendes Verhalten an der Stelle, so mechanisch-statistisch getrieben, ist für mich allerdings auch ein klassisches Beispiel dafür, dass Google hier, also man gibt ja diese ganzen komischen hier Entitäten, Semantik und sonstige Schreibsereien von auch von vielen Kollegen, das macht Google halt alles Pflicht nicht. Punkt. Fertig. Beweis erbracht, Thema durch. Und hier wäre es ein relativ triviales, weil ich müsste ja einfach nur weiblich und ich müsste ja einfach nur die Suchanfrage nach der männlichen Form automatisch erweitern auch auf die weibliche Form und leg halt eine Liste der gängigen Berufe hinten ran und die Liste, die jetzt Malte genommen hat für seine 65, waren jetzt keine sehr wahnsinnig ausgefallen, okay, mal abgesehen von der Möbelbauerin, waren die anderen so Berufsbezeichnungen jetzt relativ übliche Dinge. Und wenn man sagt, okay, was sind denn so die Top 500 Berufe? Ich nimm männlich, weiblich immer zusammen, schick beide Queries gleichberechtigt los und behandle die dann auch im Ranking gleichberechtigt, dann habe ich das Problem gelöst. Also das hätte man schon mit der Technologie aus den 80ern lösen können, wenn man gewollt hätte. In diesem ganz konkreten Fall, jetzt natürlich nicht für alle Begriff, dann wird das Aufwand, also das Query-Processing wird dann einfach anstrengend, immer wenn man solche Dinge tut. Aber für diesen konkreten Fall, der auch noch einen hohen wirtschaftlichen Impact hat für alle Zahnärztinnen, Steuerberaterinnen etc. pp., hat es natürlich einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil. Brauchen wir hier gar nicht drum herum zu reden und das wäre relativ trivial, aber sie machen es einfach nicht. Also man braucht dafür auch keine Entitäten oder Semantik. Es wird schlicht und ergreifend nicht gemacht. Und das ist, ja, man könnte netterweise sagen, es ist einfach unschön. So, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Und es zeigt halt, wie gesagt, für mich ein klassischer Fall, da ist halt eine scheiß doofe Maschine, wie das, was ich immer sage, wenn ich über Google rede. Genau. Ja. Meinung?
Kann ich mich nur anschließen. Dämliche Maschine. Und naja, also mehr gibt es dazu, glaube ich, wirklich nicht.
Genau, also was noch ganz spannend ist, war die Diskussion, die sie angeschlossen hat, wie man damit umgeht. Da kamen sich dann auch zwei, drei aus die Betroffenen, also nicht sehr, sondern wirklich mehr Menschen, die halt einem Beruf nachgehen quasi und eben Frauen sind. Und war relativ häufig halt die Antwort, naja, okay, wir beschreiben uns halt neutral, sagen wir halt einfach Steuerberater plus Ort und dann sagen wir halt ihre Steuerberaterinnen eher so im Text. Aber erstmal das Allgemeine ist auf das generische Maskulinum ausgerichtet, auch wenn es schmerzt, weil man ansonsten einfach signifikante Nachteile hat. Und ja, also das halt für eure Arbeit, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid, irgendwie Local-Optimierung gerade so im Freiberuflerbereich habt, prüft bitte dringend die Suchvoluminas nach für männlich-weiblich und handelt dementsprechend, auch wenn es für Frauen etwas sehr, ich möchte das wirklich jetzt nicht kleinreden, ich wäre da sehr pisst und kann das hundertprozentig nachvollziehen, trotzdem spart es eine Menge Geld, also ich. Und ansonsten meckert immer mit Google, wenn ihr sie trefft auf irgendwelchen Konferenzen. Was hast du Schönes?
Mein erster Eintrag, ich bin gar nicht so breit aufgestellt diesmal, weil ich war ja auch so schön im Urlaub.
Das stimmt, du warst im Urlaub.
Was drum. Ja, eben, ne? Deswegen, also da habe ich auch gar nicht so viel verfolgt. Was mir natürlich untergekommen ist, ist mal wieder ein Post im Webmasters Google-Blog zu den Core-Updates. Wurde, glaube ich, auch an anderer Stelle schon viel diskutiert und aufgegriffen. Ich finde, das ist so ein kleiner Post. Link ist wieder in den Shownotes, den man mal durchgehen kann. Für jeden, der jetzt irgendwie voll die Highlights erwartet, der wird an der Stelle ein bisschen enttäuscht, weil es ist halt, na, wie üblich, so ein relativ unspektakuläres Statement, was halt aber schön aufbereitet, ne? Also, weil die Core-Updates, das ist immer so ein bisschen das Problem. Wir haben das ja auch, wenn wir dann Anfragen bekommen, wir sind dann irgendwie abgestürzt, was können wir machen, was können wir tun? Und dann, naja, muss man die Leute erstmal wieder so ein bisschen auf den Teppich holen. Und ich finde, das ist jetzt so eine schöne Referenz, die man da mal aufgreifen kann, um zu sagen, okay, es ist jetzt halt auch ein bisschen so, wie es ist. Und es bringt jetzt auf jeden Fall nichts, total in Panik zu verfallen. Wenn wir den Post ein bisschen durchgehen, also erstmal so grundsätzlich, wenn man in so einem Core-Update verliert, sagen sie sofort, also mit deiner Seite ist erstmal nicht zwingend irgendetwas falsch, nur weil du in einem Core-Update verloren hast. Heißt, es geht jetzt irgendwie nicht darum, dass man irgendwie gegen irgendwelche Guidelines verstoßen hat oder sonst irgendwie missgebaut hat oder irgendwelche, also so weit gehen die meisten ja zum Glück nicht mehr, dass sie gleich denken, das wäre eine manuelle Abstrafung, aber grundsätzlich wahrscheinlich ist alles in Ordnung mit deiner Seite, zumindest auch nicht, man hat jetzt nicht irgendwie eine ganz besondere Spielregel groß verletzt. Die Änderungen, die sie machen, bei so einem Core-Update ist halt eher so, gehen halt in Richtung, naja, sie überlegen es halt oder stellen an der Schraube rum, wie ihr System den Content einfach bewertet. Und oftmals ist dann eher gar nicht das Ding, dass ich mein Content ist irgendwie schlechter geworden, also grundsätzlich schlecht, aber es gibt anderen Content, der war eigentlich die ganze Zeit schon besser und den haben sie jetzt halt nach vorne gezogen. Und das ist so ein bisschen das Thema, wie sie das Ganze aufziehen. Ich finde, das ist so ein ganz sympathischer Vergleich, wenn sie sagen, ja, wie ist es denn, wenn man jetzt so eine Liste hat mit den 100 Top-Filmen und die macht man halt in 2015. Und wenn man dann irgendwann mal dran geht und dann halt so 2019, also ich meine, zum einen gibt's viele neue Filme, zum anderen, naja, Geschmäcker ändern sich auch ein bisschen, alles so, das Umfeld ändert sich und so. Naja, wenn man einfach eine neue Liste macht, 4 Jahre später, dann sieht die halt auch einfach anders aus. Da ist erstmal jetzt gar nichts faul dran. Und das ist so der Hintergrund, was sie oder so wie sie erstmal ihre Core-Updates verstehen und was da so im Hintergrund passiert. Sie haben aber auch irgendwie jetzt natürlich Verständnis für die Leute, die jetzt irgendwie sagen, ja, wir müssen aber jetzt irgendwie was machen. Ich meine, klar, wenn die Rankings mal abgestürzt sind, dann wird jeder ein bisschen fuschelig. Ist auch schwierig dann zu akzeptieren, zu sagen, oh, ich muss jetzt nichts machen, es ist halt einfach, wie es ist. Die Ratschläge, die sie geben, aber ich meine, das geht dann so am Ende auch immer sehr stark in die Richtung, die du dann auch gesagt hast, also erstmal so ihre Basic-Sachen sind so, naja, es geht halt immer darum, den besten Content zur jeweiligen Anfrage zu stellen. Da sind sie nochmal ein bisschen durchgegangen, also was ist guter Content, zusammengefasst eigentlich, also macht der Content Sinn, ist er einzigartig, wirkt er vertrauenswürdig, ist er faktisch richtig und sie stellen dann immer noch die Frage, naja, wird man sich jetzt irgendwie damit wohlfühlen, diesen Content zu lesen und dann irgendwie so ein bisschen your money or your life irgendwie anzuvertrauen. Also wenn das irgendwie alles gegeben ist, das macht schon mal so guten Content aus. Also ist so dieses weiche Gerede, was sie immer machen, was ja grundsätzlich aber auch irgendwie so gewisse Wahrheit hat, ist operativ meistens immer so ein bisschen, da muss man noch 2, 3 Brücken schlagen. Was sie dann aber stark empfehlen, und das ist so der Punkt, den du dann immer sagst, naja, man muss sich eigentlich ganz genau angucken, welche Seiten waren betroffen, für welche Art von Suchen. Und das ist so ganz klar, dass man eigentlich merkt, okay, es geht wirklich auch so in Kombination, naja, Anfragen und Seiten und was hat sich da denn vielleicht geändert und ist es vielleicht sogar richtig, dass ich da ein Stück weit rausgeflogen bin. Und das empfehlen sie, dass das eigentlich so der Kernpunkt ist, wo man hinschauen muss. Abschließend sage ich so, ja, wir haben so alle paar Monate so ein Core-Update. Das ist auch diese ganzen Schwankungen, die wir jetzt eigentlich immer so miterleben. Jetzt werden sie halt nur kommuniziert und sie sind ein bisschen heftiger als früher. Und schöner Punkt ist auch noch, dass sie sagen, ja, wenn man jetzt bei einem Core-Update verloren ist, dann wird sich da wahrscheinlich auch nicht so viel tun. Wenn man jetzt aber Verbesserungen macht, dann kann es passieren, dass beim nächsten Core-Update nochmal ordentlich was oben geht. Nach oben geht und man dann wieder gewinnt. Und auch das sind so typische Kurven, die haben nicht nur wir beobachtet, die haben auch, glaube ich, ganz viele da draußen beobachtet. Wie gesagt, keine Raketenwissenschaftler, ich finde es so eine schöne, neutrale Sicht einfach mal auf das Thema, das Ganze aufgerollt und man kommt einfach nochmal so klar zum Punkt nachher. Anfrage und Seite und was hat sich denn wirklich da genau geändert? Und das sind die Punkte, wo man hinschaut.
Genau, also
weil oftmals findet man Dinge, die waren vorher halt auch schon scheiße. Und aber weiß nicht, was ist deine
Meinung? Also ich meine, ganz wichtig ist einfach dieser Hinweis, dass wenn das Core-Update irgendwas der Meinung ist, dass etwas nicht passt und das hat wirklich meistens etwas, also in sehr, sehr vielen Fällen was mit dem Suchintent, den Google hinter der Suchanfrage vermutet und den Seitentyp von mir, der dazu winkt, zu tun. Dann kannst du, wie gesagt, es gibt ja 2 Fälle. Erstens, Google hat recht und ich muss einfach einsehen, dass Google recht hat, oder komme ich nämlich gleich zu, das passt ja, ist ein super Übergang zu meinem Artikel, Google hat eben Unrecht. Dann kann ich überlegen, wie kriege ich das hin? Also ich bin sozusagen false positive. So, dann kann ich mir wirklich anschauen, was ist denn bei den anderen Leuten passiert, die das Problem hatten und was ist bei denen anders, die noch drin sind. Ich versuche also zu re-engineeren, was sie da in ihrem Machine Learning als Faktoren rangezogen haben, die übrigens nichts mit dem zu tun haben, was in den Quality Gator, komme ich gleich zu, drinstehen, aber überhaupt nichts. So. Und dann kann ich versuchen, das klar zu biegen. Aber wie sie schon schreiben ist, ich kann dann arbeiten und brauche gar kein anderes Ergebnis zu warten, bis das nächste Update kommt. Da passiert nichts. Also wird einfach nichts passieren, da kann ich tun und machen, was ich will. Solange das nächste Update nicht kommt, passiert gar nichts. Die andere Sache ist, ich kann akzeptieren, wie gesagt, ich sage einfach, okay, offensichtlich haben sie recht. Also klassischerweise ist, ich finde es immer ganz schön, weil es, was immer recht häufig mal abschmiert sind, so im E-Commerce und ich habe Markenseiten. Und meine Markenseiten haben extrem gut gewankt. Ich war mit Adidas auf 3 und mit Puma auf 3 und mit Nike auf 4. Mich hat aber einfach keine Sau geklickt, weil natürlich die Leute irgendwie auf diese Seite gehen wollten. Und ich habe nur Markenseiten, ich habe keine Markenkombination. Also wenn jemand dann, ich habe keine Seite für Nike Sneaker Rot kaufen. Die habe ich halt eben nicht. sondern ich habe halt Sneaker-Seiten, rote Sneaker-Seiten und ich habe nur noch mal Markenseiten. Und dann werde ich feststellen, dass mein Verhältnis, bei diesen Seitentypen habe ich dann exorbitant viele Impressions und eine extrem schlechte CTR, weil es natürlich eher Navigation, also einen hohen Anteil an Navigational Traffic ist. Und meine anderen Seiten allerdings, also so Sneakers rot, grün, gelb, billig, günstig, cool, whatever, da habe ich halt, wenn ich ranke, eine viel bessere CTR auf diesen Seitentypen. Deswegen lohnt sich das anzuschauen. Sondern kann ich jetzt sagen, okay, ich bin das wirklich nicht, dann versuche ich auch nicht noch mehr von diesen Markenseiten zu machen, weil Google hat erkennt die ja und ich werde die weiterhin nicht reinkriegen. Das heißt, wenn ich dann von diesen niedrigen Positionen aus wieder wachsen will, dann schaue ich, kann ich mir auch anschauen, was ist denn von meinen Seitentypen nicht betroffen gewesen von diesem ganzen Thema, und selten sind es alle Seitentypen, und dann mache ich von denen eben mehr, weil die mag Google bei mir offensichtlich. Das ist so die andere Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Und die dritte ist natürlich, und die gehört in beiden Fällen dazu, räumt massiv auf, weil oft hat man halt wahnsinnig viel Schrott drin, der weder rankt noch irgendwas macht. Das Aufräumen hilft ja grundsätzlich. Massiv übrigens. Aber auch dann natürlich erst zum nächsten Update. Aber wirklich, wenn man sagt, was mache ich denn zwischendrin? Wie kann ich bis zu dem Update? Und ich denke ja, wir machen das alle paar Monate. Das kann man sagen, okay, jetzt bin ich jetzt gerade halt im November weg, jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft und dann kommt im März das nächste, dann habe ich das komplette Weihnachtsgeschäft verloren. Also was mache ich dann ad hoc? Und ad hoc kann ich mir die Seitentypen reinkommen, die noch funktionieren, und von denen kann ich natürlich mehr machen, weil die werden auch weiterhin funktionieren. Und dann kann ich damit relativ pragmatisch versuchen, umzugehen. Und da kommen wir zum sehr schönen Beispiel, was auch Systrix geschrieben hat. Da kann man einen nämlich hier rausnehmen, aber den anderen ist ein sehr konkretes Beispiel. Und zwar geht's um die Webseite examine.com. Und zwar ist das eine Webseite, die massiv halt so hier Nahrung, Ergänzungsmittel, Ernährung geht. Und zwar wirklich von Menschen, die Ahnung haben und die auch versuchen, wirklich sehr aufklärerisch unterwegs zu sein und sehr kritisch auch gegenüberstehend der Nahrungsmittelindustrie und wahnsinnig viel auch, also fast alles, was sie aussagen, auch nochmal mit wissenschaftlichen Studien belegen. Die sind alle verlinkt. Die Studien will man danach meistens nicht lesen, weil die echt anstrengend sind, aber sie belegen nahezu alles, was sie sagen. Es sind renommierte, also es sind gute Autoren, die sind belegt, die sagen, warum sie davon Ahnung haben. Also die machen also alles das, was in diesen Quality Rater Guidelines drinsteht, machen die alles richtig. Und trotzdem ist die Seite komplett bei Medic jetzt fast auf null runtergeknallt in der UK. Wie gesagt, hat Johannes da sehr schön in seinem Artikel beschrieben. Ein Problem ist auch, die waren fast bei jedem Medic-Update betroffen. Und zwar einmal mit runter, einmal mit hoch, einmal mit hoch, einmal mit runter. Das macht so richtig diese schönen Zacken, die nur die letzten zwei ist beides mal runter, jetzt sind sie fast auf null. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Und das ist etwas, was ich halt auch immer, wenn ich mit Menschen rede, die sagen dann hier, guck, EAT und schlag mich tot und mit sonstigen lustigen Begriffen rum sich werfen, und ich dann immer sage, Kinders, ja, es ist schon klar, was Google in dem Index hat und wie ein Index aufgebaut ist. Und diese Information hat Google. Google hat keine API zum polizeilichen Führungszeugnissen und sie hat auch keine API zu den deutschen Abschlüssen an Hochschulen oder zu irgendeinem anderen Land zu den Abschlüssen der Hochschule. Das hat sie nicht. Das ist nicht da. Also woher sollen sie wissen, wenn ich dahinter schreibe, dieser Artikel hat Professor Dr. Krumbach geschrieben, dass es den überhaupt gibt? Wird schwer. Wenn will, kann ich es auch relativ trivial faken übrigens. Wenn jemand sagt, oh, der kann ja auf seine Webseite linken etc. Das sind ja Sachen, die kann ich in 3 Sekunden faken. Also wenn es so trivial wäre, wäre jeder, der ein Medic-Update wäre, innerhalb vom nächsten Update einfach schon wieder da. Das ist es aber schlicht und ergreifend nicht. Das ist das, nach dem Quality Rater Guide die Seite bewerten soll. Nur die Quality Rater, die markieren dann die Seiten eben als relevant, nicht relevant etc. pp. Und dann schicken die halt ihren Machine Learning drüber. Supervised oder unsupervised, da war ja gerade ihr neuer Artikel mit noch mehr Kanten und noch mehr Neuronen. Aber das ist ganz egal, wie sophisticated du es machst. Im Ende vom Tag jagen die ihr Machine Learning drüber, und zwar mit den Daten, die sie im Index haben, beziehungsweise die sie im Machine Learning reinwerfen können. Und das sind die Sachen, die Großteil im Index drin sind. Und dann sind wir wieder bei dem, was jeder weiß, wenn er eine Webseite crawlt, was er da an Informationen bekommt. Und da werden die sich eben anschauen und dann sagen, okay, mit dem, was ich dort habe, zu diesen Seiten, haben halt eben diese, die alle als positiv getaggt worden sind, alle gemeinsam diese Arten von Eigenschaften von den Daten, die ich habe als im Index. Und dann kann es relativ schnell sein, dass man ins False Positive reinfällt. Und da habe ich mir jetzt mal ganz kurz, also wirklich eben gerade in 20 Minuten mal diese Examiner.com-Seite angeschaut und da fällt einem auf, was passiert, was Gründe sein könnten, dass sie in ein False Positive gefallen sind. Also erstens muss ich sagen, ich teile die Meinung vom Johannes Beuys an dieser Stelle massiv, dass es eine extrem coole Seite ist. Also extrem gut. Aber sie macht ein paar kleine Dinge, die unter Umständen zu Verwirrung führen können. Und zwar zum einen zählen sie gerne Sachen im Titel auf. Also da hat dann hier irgendwie Ergänzungsmittel für bla 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 Komma, bla 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 Komma, bla 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 Komma. Dieses komische Komma-Aufzählung machen schlechte SEOs auch. So, Punkt. Wenn jetzt der blöde Algorithmus nur feststellen würde, also bei Machine Learning, dass Leute, die gerne rumspammen, gerne Kommas verwenden, hätte ich hier schon ein Signalchen gesendet, obwohl ich mir das sogar bei ihnen Sinn macht, weil sie nämlich korrekt aufzählen, für was etwas ist und für was etwas nicht ist. Das Zweite, was sie haben in den Übersichtsseiten, sehr, sehr schöne Übersichtsseiten, die allerdings überschaubar viel Text haben, dafür aber, denen sie auch die ganzen Quellen aufzählen, die später behandelt werden, unwahrscheinlich lange Linklisten haben, die alle nach extern linken, und zwar alle auf diese ganzen wissenschaftlichen Quellen. Das kann man nicht sagen, oh, die linken ja alle auf Uniserver etc., das müsste Google ja sehen, aber das ist schon wieder etwas, ich muss mir in einem Index, habe ich ja nicht nur einen Tuppel, den ich mir anschaue, sondern ich müsste den Tuppel in Relation setzen zu anderen Tuppeln. Nämlich, wohin linkt der denn? Ich sage nicht einfach, auf der Seite sind 318 ausgehende Links drauf, sondern ich sage auch konkret nochmal, wo die hingehen. Das kann ich machen, ist natürlich technisch per se kein Problem. Es wird dann ein Problem, wenn ich mir die Speichermenge eines weltweiten Indexes anschaue. Man muss immer die Skaleneffekte sehen. Ich kann natürlich Entitäten-Datenbanken bauen und sonstigen Scheiß und die ganzen Kanten direkt in den Index reinschreiben. Das Ding wird halt nur scheiße groß. Machen Sie nicht. Sonst wären manche Sachen anders. Habe ich mich aber erschreckt. Und da ist es natürlich so, diese Übersichtsseiten, die danach möglichst viele Inhalte anlinken, auch das kennt man aus lustigen SEO-Projekten sehr gut. Und das Dritte, was sie machen, ist, sie schreiben sehr aktiv sowas wie spare Zeit und kaufe Nahrungsergänzungsmittel, die auch wirklich wirken. Klingt jetzt so, als wäre ich, würde ich hier irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel anpreisen. Es könnte jetzt auch von irgend so einem hier Alpha-Coach sein, der hier den ganzen Lauchmenschen irgendwelchen Scheiß verkaufen möchte. Die schreiben halt nur locker, damit der Kram verstanden wird. Also das heißt, für jemanden, der wirklich wissenschaftlich fundiert schreibt, was sie machen, benutzen sie nicht das übliche Wording, sondern die versuchen, den Nutzer richtig abzuholen, und zwar auch den Normalverbraucher, und daraus keine Magie zu machen, was wirklich ich finde die Seite wirklich geil, nur die anderen Menschen, die versuchen, sehr seriös damit umzugehen, haben eine andere Sprache. Also das sind einfach komplett andere Terme auf der Seite. Also und man kann bei ihnen nichts kaufen, aber sie tun so, also das klingt alles sehr aktiv, also es ist super geschrieben, es verhält sich aber halt nicht so wie die anderen Sachen. Und damit, wie gesagt, Google versteht halt eben nicht, was da steht. Es unterscheidet sich aber signifikant von anderen Leuten, die ernsthaft sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aus einem sehr guten Grund, weil wahrscheinlich ist es die beste Seite dazu. Aber gerade weil sie so außergewöhnlich ist und so outstanding ist, hat sie sich unter Umständen zu weit vom Durchschnitt entfernt. Und am Ende sind es, also wer da irgendwie mit White arbeitet und sagt hier Proof Keywords und den ganzen, bei dem ganzen Kram geht's ja immer, sei outstanding, aber nicht zu weit vorne, so dass keiner die Truppen mehr sieht. Also wenn du zu weit, dann stehst du halt alleine und da, egal. Also sei einfach nicht outstanding, aber nur so ein kleines bisschen, damit es nicht zu hart wird. Und wie man gesehen hat, also wenn man sich die Kurve anschaut, sind sie auch immer wieder mal rausgekommen, aber die sind schon seit Jahren in Grenzfall, mit dem offensichtlich Google an seine ganz klaren Grenzen kommt dessen, was man statistisch noch fangen kann. Weil Statistik geht halt wirklich nur Bewertung und ja nicht, sei ein bisschen aus, aber nicht zu weit und etc. pp. Also ist ein klassisches Beispiel, was sehr gut zeigt, wie wenig Google aktuell versteht und dass sie nämlich genau all diese Sachen, an was so irgendwie Leute immer ankommen und sagen, oh, ich bin im Medic-Update, wir müssen mal hier gucken, dass wir hier Autoren boxen und dann schreiben wir Professor, Doktor, wir brauchen Kinders, vergesst's, okay? Das ist es nicht. Und das sieht man hier an dieser Seite wirklich sehr schön, weil es zeigt die Grenzen der Statistik. Also ich kann es wirklich nur dringend jedem empfehlen, nicht nur den Artikel vom Johannes zu lesen, der hat das nämlich gar nicht so sehr auseinandergedröselt, sondern sich wirklich mal die Seite anzuschauen und dann mal zu überschauen, wie viel hat sie denn mit Seiten gemeint, die mir irgendwelche Sachen andrehen wollen. Und da kritisch, also wie eine Maschine drauf geht, nicht sich zu überzeugen, so begeistert zu sein, wie cool die Texte, die echt cool sind. Und sich das mal abzugleichen mit anderen seriösen Seiten und dann verhält sie sich einfach anders. Punkt. Schönes Beispiel, kann ich dringend nur empfehlen. Hast du sie auch mal angeschaut?
Kann ich auch. Nee, tatsächlich jetzt nicht. Ich war jetzt aber im Artikel. Bin ich jetzt gar nicht dann so aussagefähig. Ich finde aber deine Argumentation soweit auch schon mal plausibel. Und also es deckt sich halt immer so auch mit dem, was ich so in der Praxis dann auch mal wieder so erfahren muss, naja, Suche ist meistens halt immer noch einfacher.
Definitiv, als man also denkt. Passt halt auch super zu dem Männer-Frauen-Berufsthema. Also ist ex.
Ja, genau. Traurig, aber ja. Wahr.
Was hast du denn noch Schönes?
Ich habe noch zwei Artikel dann dabei, aber fangen wir erst mit einem
an. Ach, Valentin, schöne Grüße an Valentin an dieser Stelle, weil der. Ich schreibe ja auch nicht so viel, aber wenn, dann ist es halt auch richtig. Also es sind ja fast nicht nur geschriebene Sachen, das sind ja immer schon Lösungen, also für konkrete Probleme. Saugeil.
Ja, genau. Ja, genau, das finde ich auch. Und ich finde es auch immer schön, wenn sich da jemand mal so in diese ganze, naja, wie soll man sagen, Höllen begibt oder so mal richtig in die Scheiße stellt. Ich musste mich dann nur so dran erinnern, ich habe das irgendwie auch schon mal gemacht, so vor 3-4 Jahren, und mich mit diesem ganzen Referrer-Kram irgendwie von Google, und damals war es eigentlich nur auf Google News begrenzt. Daher habe ich seinen Schmerz so ein bisschen gefühlt. Ich glaube, das war ganz schön anstrengend, das zusammenzustellen. Nochmal ganz kurz, was hat er denn zusammengestellt? Der Artikel heißt How to Track Discover in Realtime. Was er gemacht hat, ist einfach mal die ganzen verschiedenen Google-Referrer auseinander zu klabustern, die so in der Webanalyse hier am Beispiel von Google Analytics auftreten. Weil wir haben immer so ein bisschen ein Problem oder einen kleinen Gap, dass sehr viele verschiedene Google-Produkte in der Webanalyse aufschlagen und einfach klassischerweise in einen Klumpen Google Organic laufen. Da hat man immer schon so gewisse Diskrepanzen, wenn man jetzt einfach mal seinen Google Organic Traffic nimmt, so als Publisher, und dann die GSC dagegen hält, und wenn man da einfach die normale Suchanalyse nimmt, wird man merken, oh, da fehlt ein ganz schön großer Schluck, so Klicks zu Sessions, also klar, ist immer ein bisschen ein Unterschied, aber es sind große Differenzen. Man merkt dann, ah, der Discover Traffic zählt auch noch dazu. Und da merkt man, ah, so in der Webanalyse sind viele verschiedene Produkte wirklich in einem Ding zusammengefasst. Und deswegen macht es tatsächlich Sinn, einmal herzugehen und die Referrer, die da alle mitkommen, die sind nämlich alle leicht unterschiedlich, einmal auseinanderzudröseln. Das hat er sehr schön gemacht und hat auch gleich eine Lösung gesagt, wie man das Ganze nehmen kann, mit Filtern in der Datenerfassung extrahieren kann und quasi wieder in die Webanalyse schreiben. Ich glaube, er ist hier auf das Keyword-Feld, UTM-Keyword gegangen, Und ist wirklich eine schöne Lösung, bringt so ein bisschen den Vorteil mit, wenn man das einmal gemacht hat, weiß man relativ genau, wie viel Discover-Traffic man im Moment hat und vielleicht sogar über welches Device das an der Stelle noch kommt, also ob es iOS oder Android ist. Ist eine coole Sache, weil manchmal hat man das als Publisher ja so, dass man irgendwie so Mega-Traffic auf irgendwie so einem Artikel hat und man weiß so gar nicht genau, woher der kommt. Also geht der jetzt krass in der Newsbox irgendwie mega ab? Ist es Discover? Und das ist halt immer das Problem. Ja, die besten Daten sind in der GSC, sie sind aber 2 Tage versetzt. Bedeutet, wenn man Valentins Anleitung einmal nimmt, das Ganze ein bisschen auseinanderdröselt, ist man an der Stelle ein bisschen schneller aussagefähig. Jeder, der jetzt so grob verstanden hat, was ich meine, worum es geht, unbedingt mal reinschauen in den Artikel, nachmachen, ausprobieren. Ich glaube, man kann da nur gewinnen. Und ganz wichtig, Punkt 1, es ist nichts Offizielles, wie die Referrer zusammenlaufen. Ich glaube, das schreibt Valentin auch. Also ich meine, das kann sich morgen wieder ändern und dann ist das einfach so. Das war vor 5 Jahren schon beschissen und ich glaube, das wird an der Stelle auch nicht viel schöner und strukturierter werden. Wir hoffen es, aber ich glaube nicht so wirklich dran. Und wenn euch da was auffällt, dann meldet das Valentin unbedingt. Er ruft da unten auch nochmal auf. Also ruhig mit Feedback auf ihn zukommen.
Genau. Und dann muss man auch sagen, es ist auch komplett unverständlich, warum das so ist. Also gerade Discover ist ein wichtiges Produkt für Google. Und dann Discover in SEO zu subsumieren, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Im Analytics macht ja die Bedeutung des Discover, des Kanals Discover wesentlich kleiner. als das sein sollte. Und ich meine, gerade jetzt so bei unseren Verlagskunden, es ist ja 50%, 60%, 70% dieses SEO-Traffics eigentlich Discover-Traffic. Ist ja teilweise echt extrem viel. Und kommt, ja. Ich weiß, kommt übrigens darauf an, wie Boulevardesque sie drauf sind. Und ja, also das sind auch komplett andere Top-Seiten. Und wenn das natürlich auseinanderläuft, dann denkt man, huch, die Seite hat im SEO gut gewankt, war aber nie da. Also das sind, da gibt es auch nicht zwingend Überschneidungen, sondern eher, die sind, sagen wir so, die sind eher überschaubar, die Überschneidung. Also Top-Discover-Artikel sind definitiv maximal 1 oder 2 in den Top 20 gleich bei den Leuten, die ich jetzt mir immer regelmäßig anschaue. Dementsprechend macht das wirklich wirklich Sinn, das Tracking direkt auseinanderzusetzen, wie das schlimm genug ist, Google es nicht von Haus aus macht. Genau.
Ja.
Also genau, da habe ich was Schönes, das kann ich jetzt gleich mal vorne wegstecken, weil das passt dann ganz gut zu dem, was du danach nochmal hast, wie ich es gerade gesehen habe. Und zwar haben wir hier 2 Links, einmal von einem irgendwie lustigen Dinner Notes mit Gary Illis. Allerdings ist der Artikel zwar von 2019 im Juli, das Dinner war aber 2017. Und es ging aber viel um so JavaScript-Krams, also Gedöns. Und zwar, also sowas wie, also klar, Gary sagt ja ganz klar, JavaScript-Content ist nett, aber wenn du halt irgendwas klicken musst oder irgendwelche Events auslösen musst, dann ist Google an der Stelle halt raus. Das heißt, man hat halt einfach nur dieses Rendern, wie wenn du die Seite halt aufrufst und dann ist das so. Das heißt, schlicht und ergreifend, wenn du Content erst durch ein Event verfügbar machst, dann haben sie ihn halt nicht. Fertig. Sowas wie Panda-Scores sind seitweit, ist aber klassischer wie bei den Updates auch, das ist, also Core-Updates ist nichts anderes. Aber was auch ganz spannend ist, wenn du eine Domain übernimmst und komplett neuen Content drauflegst, dann startest du eigentlich fast neu, dann ist nichts mehr viel. Und dazu nochmal einen kleinen Link, den er heute rausgehauen hat, und zwar hat sich der Kai Spriesersbach an der Stelle gegrüßt. Herzlichst von uns. Der war ja, hat uns ja auch gerade in Darmstadt auf einen Stammtisch besucht, was ich ja super cool fand. Auch dafür nochmal danke, weil er war wirklich cool. Und das wissen wir ja auch, er ist ja gar nicht, ist ja wirklich nicht so weit weg von Darmstadt. Das heißt, dann treffen wir uns ja vielleicht öfters mal. Und hat da nochmal ein paar Sachen auseinandergenommen, was so JavaScript ist und dass Google da ganz klar also hier in dem Gespräch gesagt haben, was er da auseinandergenommen hat. Dass sie mittlerweile oft direkt mit JavaScript, also keine zweistufige Indexierung haben, sondern direkt mit JavaScript draufhauen, weil das für sie mittlerweile sehr billig geworden ist. Und da dachte ich mir schon so, ja, kann man mal raushauen, aber wir wissen halt einfach, ich meine, Plain HTML 10 und JavaScript sind halt doch zwei Sachen und selbst wenn es billig geworden ist, ist es trotzdem noch ein Vielfaches von HTML. Und man muss ja auch ganz sagen, ihre Indexierungsprobleme, die ja auch nonstop sich häufen und wieder müssen sie zugeben, dass sie was nicht hinkriegen und wieder müssen sie zugeben, dass sie was nicht hinkriegen. Ich glaube, die nehmen deinen Mund ein bisschen voll, muss ich ganz sagen, im Moment, wenn ich so Sprüche dann höre, wie an dem Video, ja, geht alles super easy. Im Moment geht bei euch gar nichts super easy, Google. Und ihr wart auch noch nie so langsam. Und ich mache das Geschäft jetzt echt sehr lange. Und selbst in den lustigsten Zeiten mit unserem Google Dance, und dann wurden nur mal die Sachen durchgebracht, die ja gefühlt noch schneller als heute. Also da muss ich sagen, ist ja schön, wenn ihr euch da hinsetzt und coole Videos macht. Und netterweise, Kai hat die da schön zusammengefasst. Aber es ist, da werde ich schon manchmal so ein bisschen pisselt und denke, Kinders, vielleicht nicht ganz so cool sein, sondern kriegt erstmal das hin, was ihr da behauptet, weil im Moment ihr wart noch nie schlechter. Punkt. Genau. Und das passt ja ganz gut zu dem, was du als letztes hast, weil das hilft dann vielleicht ein bisschen.
Genau, also nochmal was von Valentin, also ein doppelter Valentin heute quasi. Da geht es darum, den neuen Evergreen Googlebot. Da gab es ja ein Statement, dass Googlebot jetzt immer Evergreen ist. Das heißt, er kann immer so aktuelles JavaScript mit so ein bisschen Versatz. Und gleichzeitig gab es aber auch das Statement, was Valentin hier auch zitiert ist, dass der Googlebot User Agent bleibt und dass er sich weiterhin als Chrome 41 identifiziert. Bedeutet, das Ding, was da kommt, also ich kann nicht so ganz so einfach in den Logs herausfinden, welche Version jetzt eigentlich aktuell ist, wenn es da noch so ein paar Wochen oder auch Monate oder wer weiß, was passiert, wenn es da einfach einen Versatz gibt, dann kriege ich das an der Stelle nicht so gut mit. Was er gemacht hat, war eigentlich auch wieder eine geile pragmatische Lösung. Jedes Mal, wenn der Googlebot auf diese Seite kommt, dann führt er und die rendert, führt er in JavaScript aus. Und da sind halt immer verschiedene Features drin, die halt eben nur die aktuellsten Versionen da einfach unterstützen. Und wenn es dann funktioniert, dann weiß er, ist jetzt wieder die Conversion 75, 76 oder auch die 77. Und wenn man auf die Seite geht, weiß man ja immer, was die aktuellste Version des Googlebots ist, die diese Seite bisher gesehen und gerendert hat. Ist eine coole Sache. Also macht Spaß. Habe ich auch mal in die Lesezeichen gelegt, falls irgendwie mal, man kommt ja immer öfters in die Diskussion. Na, was kann man jetzt und was geht und rendern und dieses Feature noch. Da ist man an der Stelle auch wieder recht schnell und schön aussagefähig. Also auch vielen
definitiv. Dank. Und wie das peinlich, dass man sowas machen muss. Also, weil eigentlich gehört sowas ordentlich kommuniziert. Aber kommen wir zum Thema ordentlich kommunizieren. Ein paar Sachen kommuniziert Google ja ordentlich und wir haben ja diese neue Rubrik aufgemacht, die wir da nennen, Neues von den Google-Dokus, die du selber nicht merkst, weil wir schlicht und ergreifend auf die wichtigsten Google-Dokus einen Alert gelegt haben und dann uns immer anschauen, was Google denn da heimlich einfach umschreibt, ohne es großartig nochmal gesondert zu announcen. Und manchmal sind da spannende Sachen drin, oft ist es auch nur super Kleinkram, aber wir erzählen es euch, damit ihr es nicht machen müsst. Und du, Stefan, hast ein Auge drauf.
Genau, ist jetzt in dieser Woche tatsächlich relativ unspektakulär, zumindest für den deutschen Markt. Was uns aufgefallen ist, am 23.08. hat Google mal seine Dinge ein bisschen aktualisiert, und zwar den Artikelauszeichnungsschema.org. Da stand bis dato noch der Verweis auf Relpref Next drin. Und den haben sie jetzt dann im August mal rausgenommen, nachdem das ganze Jahr im März ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Ja, es könnte nerven. Also mich hat jetzt seitdem keiner mehr angesprochen. Ja, so ist es halt mit diesen Wissensorganisationen, Wissensmanagement. Man schreibt das halt an viele Stellen und merkt erst später, dass es noch da ist. Aber jetzt an der Stelle wieder auf der englischen Version alles gut. Deutsch habe ich an der Stelle noch gar nicht geprüft. Ich hoffe, sie haben es dort auch rausgenommen. Nächster neuer Punkt ist, es gibt eine neue Entität in der englischen Version. Und zwar gibt es Job Training. Das ist aber auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass es jetzt an der Stelle für den deutschen Markt erstmal nicht ganz so spannend ist. Diese Job-Trainings werden erstmal nur in der US ausgerollt und beschreiben halt so alles wie so Weiterbildungsprogramme im Beruf oder um den Beruf. Vielleicht auch sowas wie duales Studium ist da an der Stelle gemeint. Ich habe mir das Ganze mal durchgelesen. Wir hängen euch auch den Links in die Shownotes. Wie gesagt, für den deutschen Markt ist es noch nicht da. Erstmal Testing-Beta-Phase in der US. Ich bin erstmal skeptisch, ob sich das groß durchsetzt. Zumindest, selbst wenn es sich durchsetzt, dann haben wir halt wenig Leute so einen Anwendungsfall, weil die Zielgruppe sehr, sehr, sehr spitz ist. Also wirklich eher so, es muss mit Arbeit oder mit Learning im Job, rund um den Job, ausbildungsmäßig was zu tun haben. Es dürfen keine reinen Online-Programme da sein. Man muss einen lokalen, also so einen richtigen Standort haben und so. Und das wird dann schon sehr, sehr eng. Ich glaube, das ist aber so eine
große Erweiterung. Diese Weiterbildungsbranche ist schon sehr groß und viele von denen haben ja Standorte.
Ja, ich weiß aber trotzdem, also ich hätte jetzt ad hoc keinen gewusst, wo man es anwenden kann. Also ich, ja, es finden sich bestimmt einige, aber es bleibt spitz.
Ich glaub, ja, darauf wahrscheinlich war es eine sehr spitze Lobby, die das organisiert hat.
Ja, da müssen wir mal schauen. Also die Sache ist auch, wie es überhaupt ausgespielt wird. Da jetzt US-Markt haben wir da jetzt auch selbst in der Praxis noch gar keine Erfahrung. Wenn das Ganze aber nach Deutschland überschwappt, dann nicht wundern und wir werden euch darüber auch informieren. Dann ist jetzt noch eine Sache, für die jetzt weniger für die Dokus ist, aber es ließ sich mal so zusammenfassen. Ich habe gemerkt, dass wir diese Rubrik das erste Mal so eingefasst haben, haben wir auch viel über so die verschiedenen Indexing-Issues geredet, die halt immer mal wieder so aufgeploppt sind, weil das häuft sich. Und ich glaube jetzt nicht, dass sich unbedingt die Issues häufen, sondern dass sich die Kommunikation dazu einfach häuft, was ich dazu auch erstmal an der Stelle begrüße. Das ist jetzt aber, ich glaube, im August waren auch wieder 2, 3 Fälle. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Ding war mehr kaputt als ganz. Haben sie jetzt auch nochmal so ein bisschen Kommunikation dazu aufgelegt. Also auch wieder aus dem Webmasters Google Blog. Hängen wir euch dann auch wieder in die Shownotes mit rein. Und da wird einfach nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben, was sie für Probleme haben, was jetzt der Bug im April des Jahres so, was es damit auf sich hatte. Das war so ein typisches Thema der Datensynchronisierung und Haltung. Also weil es ist ja so, Google hat viele regionale Datenzentren und wenn ich eine Suchanfrage stelle, werde ich in der Regel eigentlich immer an das nächstgelegene Datenzentrum irgendwie geschickt. Und dort liegen die Indexdaten ab und das ist halt so eine Sache, wenn man mehrere Datenzentren hat, die immer den gleichen Index abbilden sollen, merkt man schon, man muss das Ganze irgendwie synchronisieren. Sie sagen selbst, je nachdem, was sie für Änderungen machen an Index und was so reinkommt, sind da sowieso schon ein paar Tage dazwischen. Und da ist es halt so, dass es halt wirklich mal so richtig gekracht hat, als sie da was deployed haben und dann haben sie halt einfach mal so einen Teil des Index verloren auf verschiedenen Datenzentren. Und das war so ein bisschen das Problem. Deswegen hat man viele Leute ihre Teile ihrer Seiten einfach gar nicht mehr gefunden, je nachdem, gegen welches Datencenter sie gelaufen sind. Und haben zudem aber auch noch schwierige Meldungen aus der Google Search Console gefunden, die einfach widersprüchlich waren. Und sie dröseln das an der Stelle mal ein bisschen auf. Also kann man gerne mal lesen, wer sich fragt, ja, was ist denn da jetzt immer kaputt? Klar, ist eine Unternehmenskommunikation, aber ich finde, das gibt schon nochmal so ein bisschen Einblicke. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, also sie sagen selbst, dass sie nicht jeden Bug irgendwie in diesen Datenanomalien für die GSC listen, wenn sie der Meinung sind, dass das gar nicht so nachhaltig war oder ist. Also es lohnt sich unbedingt dann nochmal ihren Social-Media-Profilen zu folgen, also Search Liaison und Webmaster Central, weil da kriegt man alles, was sie kommunizieren möchten, so schnell wie möglich mit.
Mit Betonung auf, was sie kommunizieren möchten.
Das, dieser Disclaimer gehört immer dazu. Genau, und dann hatten wir noch ein neues Feature. Also eigentlich freuen wir uns ja immer über mehr Daten, und zwar für Darstellung in der Suche, in der Google Search Console. Da gibt es oder soll es bald, das kann so nach dem Motto, es wird jetzt bald noch ausgerollt, dort gibt es eine neue Dimension. Und zwar ein neues Feature, was sie auch angekündigt haben, das war AMP on Image Result. Und zwar haben sie jetzt mobil einfach das Feature gemacht, dass die mobile Bildersuche teilweise auch noch AMP-Seiten mit reintaggt. Und ich muss dann nur so, wenn ich ein Bild in der Detail sich anschaue, nach oben wischen und sehe direkt die AMP-Seite dazu. Ob das jetzt wichtig ist, ob das toll ist, ist so ein Thema. Das war jetzt erstmal dahingestellt. Ob das jetzt auch die relevante Darstellung und der Suche ist, auf die ich unbedingt filtern möchte, ist noch das andere Thema. Aber wir beschweren uns jetzt erstmal nicht, weil mehr Möglichkeiten der Filterung ist erstmal schön. Na, also da solltet ihr irgendwann demnächst in der Google Search Console, wenn ihr da ein bisschen Traffic über Bilder bekommt und AMP nutzt, dann solltet ihr da eine neue Filteroption, eine neue Filterdimension sehen oder darstellen.
Genau, und da fragt man sich, wo bleibt der Filter für die FAQs, wo bleibt der Filter für die Q&As, wo bleibt der für die Google News Featured Boxen, etc. Also die wichtigen, ja, also die Klickattraktiven, die richtig was bringen, sind nicht da.
Ja. Aber wie gesagt, mehr Daten ist immerhin mal schön, aber das, ja, grundlegende Problem.
Also, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mich echt mal gern mit dem verantwortlichen Team für die Search-Konsole zusammensetzen und dem mal ganz gerne mal erzählen, was man denn eigentlich so gebrauchen könnte. Wie zum Beispiel, wo sind denn die APIs für den Index-Report hin? Also früher hatten wir die ja zu den Fehlern. Gab es ja, die konnte man ziemlich einige per API kriegen. Und da war ja die Aussage, alles, was neu kommt, wird grundsätzlich mit API da. Also das ist ein grundsätzlicher Hinweis bei allem. Stell einfach eine API bereit, weil die Frontends sind schon darauf ausgelegt, dass die für Webseiten nutzbar sind, die eher eine überschaubare Größe haben. Was ich auch per se absolut richtig finde, weil das halt der Großteil der Einzelnutzer sind. Und man muss jetzt das Interface jetzt nicht für Vollnerds wie uns optimieren. Das sind nämlich die wenigsten. Also das würde ich an Google-Stelle auch nicht anders machen. Da bin ich voll dabei. Dann hätte ich ja bloß gerne die APIs für alles, weil dann kann nämlich so Nerds wie wir beschäftigen uns dann nicht weiter mit dem Interface und moppen dann auch nicht so viel, dass irgendwelche Sachen nicht gehen, sondern kriegen halt einfach eine starke API bereitgestellt und sind dann wahrscheinlich schon mal wesentlich glücklicher als jetzt sozusagen. Also das wäre so eine ganz, für den Fall, dass irgendeiner dazu hat, eine riesengroße Bitte, bestellt bitte die, dringend die fehlenden APIs bereit für die ganzen Reports, wo die aktuell nicht sind. Ich meine, die haben ja schon mal neu gebaut jetzt mit der Index-API, was natürlich auch schon mal eine schöne Anwendung ist. Aber das ist ja jetzt ja nichts zum Datenholen. Aber diese komischen, also die ganzen Index-Reports hätte ich schon ganz gerne wieder via API. Das würde schon mal echt vieles vereinfachen. Vielleicht hört uns ja einer zu. Genau, cool. Dann sind wir damit fertig. Wir haben noch einen kleinen Ausblick auf so, was kommt in der kommenden Zeit. Und zwar haben wir diesmal erstmal keinen eigenen Stammtisch zum Ankündigen. Und der nächste ist erst im Oktober. Im September haben wir keinen. Wir freuen uns aber, wenn ihr kommt, weil der dies hier, also jetzt hier im August, der war ja super, oder? Mit Thomas Mintnich und Thomas Zeithammel. Also ich habe beide Thomas, die irgendwie relevant sind, hatten wir da on stage. Das war sau cool, oder?
Ja. Mega Spaß gemacht. War ein super Abend. Hab auch nur super Feedback gehört zu den Vorträgen.
Definitiv. Haben wir auch gleich.
Runde Sache.
Noch mehr Anmeldung bekommen für die Seilklinik. Also da waren auch alle glücklich. Auch die beiden, die wir da geseilklinikt hatten, waren extrem glücklich mit den Insights, die sie bekommen haben. Und dementsprechend im Oktober wieder. Aber im September sind wir sozusagen auf anderen Konferenzen unterwegs. Und zwar beginnen wir sozusagen in der Woche, in der ihr das hört, weil wir sind jetzt am Freitag, den 30. in der Aufnahme. Also Entschuldigung, Freitag, der 13. Im Jahre 2019 des Herrn, für den Fall, dass man uns in 500 Jahren aus Versehen hört, dass ihr das irgendwie zuordnen könnt. Und wenn ihr das hört, nächste Woche wird schon die erste Septemberwoche sein. Und am Freitag sind wir auf dem, also beziehungsweise ich, auf dem Online-Marketing-Tag in Wiesbaden. Marc Jung an der Stelle herzlich gegrüßt. Cooles Team, machen da in Wiesbaden eine sehr schöne Konferenz. Dieses Jahr bin ich leider extrem busy, das heißt, ich komme da kurz rein, mache mit dem Herrn Mintnich unsere geniale Seitklinik und bin dann aber auch schon wieder weg. Das heißt, wenn mich irgendeiner treffen möchte, ihr müsstet schon reinkommen und mich danach kurz festhalten. Ich bin maximal eine halbe Stunde länger noch da, weil, was soll man sagen, Hütte brennt, was ja auch cool ist. Ist dann halt doof für die Kollegen, die einen da treffen wollten. Aber sind auch viele andere, also Thomas ist eh länger da und Karl ist da und ganz viele andere tolle Referentinnen und Referenten sind da. Da ist es auch nicht so wichtig, wenn ich mal die Biege mache. Tut mir für Mario leid, aber der weiß Bescheid. Ich habe auch, krieg auch nur einen Parkplatz und kein Zimmer, haben wir alles erklärt, weil er sich echt da viel Mühe gibt, aber ich krieg's einfach nicht anders hin dieses Jahr. Und dann am 19.09. im wunderschönen Lüneburg, ich war da nämlich schon einmal drin gewesen. Das ist, also Lüneburg ist eine sehr fantastische Stadt, also wunderschön. Ich dachte erst, es hat so ein bisschen was von Disneyland in der Innen, weil es wirklich, also ist halt einfach nicht kaputt gemacht worden, die Stadt irgendwann, wie andere Städte kaputt gemacht worden sind. Das Lustige ist, man kommt immer irgendwie nur von Hamburg hin. Also ich muss von hier aus immer mit dem Zug nach Hamburg fahren und dann zurück. Und wenn man sich auf der Strecke anschaut, stimmt das auch. Also das ist komisch irgendwie, wollen die nicht, dass man dort so gerne hinkommt. Aber wenn man es mal geschafft hat, schöne Stadt. Und da ist die Online-Marketing-Konferenz eben in Lüneburg, ausgerichtet von den Kollegen von Webnetz. Und die haben mich netterweise gefragt und da werde ich irgendwas Schönes zu Audits erzählen. Und freue mich, wie gesagt, schon riesig, dass ich da sein kann. Patrick hat mich da sozusagen persönlich geheiert. Und Patrick hat uns auch drei, also Patrick von Webnetz natürlich, der Geschäftsführer, Gründer, ein Mitgründer und Geschäftsführer etc. Und er hat uns auch noch drei Freikarten zur Verfügung gestellt. Das heißt, wer von euch Lust hat, dorthin zu gehen, kommentiert bitte relativ schnell bei uns im Blog, also unter termfrequenz.de und kommentiert da schnell rein, warum er, oder einfach nur, dass er gerne die Freikarte hätte. Und wir ziehen dann, also Ende ist 8. September im Jahre 2019. Und wir ziehen dann am Montag, wer es wird. Ich habe die Codes schon, das heißt, ich kann euch auch dann direkt per E-Mail rausjagen und ihr könnt dann auch direkt dort sein. Ich freue mich sehr, wenn ich euch da treffe. Und in diesem Sinne sind wir auch schon durch für diesen Monat.
Ja.
Rucki-zucki, gell? Wenn man sich mal aufs Wesentliche beschränkt, dann ist das ja alles auch sehr easy. Cool. In diesem Sinne hören wir uns nächsten Monat wieder Und wir beide sehen uns ja sowieso und hören uns. Genau.
Yep. Macht's gut. Tschüss. Ne? Ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt rank well.